Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit einem Blick auf Körper, Kleidung und Heiratsverhalten der sogenannten Bauhäuslerinnen. So bezeichnete man die heute weniger bekannten Frauen an der revolutionären Kunst- und Designschule. Zunächst jedoch zu Joëlle Dicaire. Der 1985 in Genf geborene Autor ist ein bemerkenswertes Phänomen in der gegenwärtigen Literaturlandschaft. Der studierte Jurist gehört zu den erfolgreichsten Autoren der Schweiz. Und das nicht nur, was die Verkaufszahlen betrifft. Joëlle Dicaire ist nämlich bei Publikum wie Kritik gleichermaßen beliebt. Für sein zweites Buch, Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert, wurde Dicaire unter anderem mit dem Grand Prix du Roman der Académie Française ausgezeichnet. Dicaires neuer Roman, Das Verschwinden der Stephanie Mailer, stand auch in Deutschland bereits kurz nach der Veröffentlichung auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ob es dem Autor auch hier gelingt, die noch immer gern bemühte Kluft zwischen E- und U-Literatur zu überwinden, weiß Christoph Schröder.
Jesse Rosenberg ist noch kein alter Mann, gerade einmal 45 Jahre alt. Und trotzdem hat er nach 23 Dienstjahren seinen Abschied von der Polizei eingereicht. Er hat noch ein anderes Projekt vor Augen, einen Herzenswunsch, wie er sagt. Rosenbergs Dienstort war die Kleinstadt Orphia, gelegen in den sogenannten Hamptons im amerikanischen Bundesstaat New York. Hierher kommen die Reichen und Superreichen am Wochenende aus der Stadt, um in ihren Wochenendhäusern Erholung zu suchen. Eine neuenglische Idylle. Und doch hat sich in Orphia exakt 20 Jahre vor jenem Tag, an dem Joëlle Dicaires Roman einsetzt, ein grausames Verbrechen ereignet. An einem Sommerabend des Jahres 1994 wurden 4 Menschen erschossen. Joseph Gordon, der Bürgermeister von Orphia, seine Frau und der 10-jährige Sohn wurden in ihrem Haus getötet. Auf dem Gehweg davor lag Megan Padeline, eine Joggerin, die zufällig Zeugin des Verbrechens wurde, wie die Polizei seinerzeit annahm. Jesse Rosenberg und sein Partner Derek Scott haben den Fall gelöst, so wie Rosenberg jeden Fall seiner Karriere gelöst hat, weswegen die Kollegen ihm den durchaus nicht spöttisch gemeinten Spitznamen der 100-Prozentige gegeben haben. Und nun, ausgerechnet bei seiner Abschiedsfeier am 22. Juni 2014, droht das Bild des erfolgreichen Polizisten Kratzer zu bekommen.
Als ich einen Augenblick alleine dastand, wurde ich von einer sehr hübschen Frau um die 30 angesprochen, die ich, soweit ich mich entsann, noch nie gesehen hatte. »Dann sind Sie also der berühmte 100-Prozentige?« fragte sie in schmeichelndem Ton. »Scheint so«, antwortete ich lächelnd. »Kennen wir uns?« »Nein, ich heiße Stephanie Mailer. Ich bin Journalistin beim Orphia Chronicle.« Stört es Sie, wenn ich Sie den 99-Prozentigen nenne?
Die junge Frau ist frisch eingestellte Reporterin bei der lokalen Tageszeitung. Sie teilt Rosenberg unverblümt mit, dass er seinerzeit den Falschen verhaftet habe, weil er offensichtlich vor seinen Augen liegende Details übersehen habe. Rosenberg denkt zunächst an einen Spaß der Kollegen, doch es dauert nicht lange, bis die Ereignisse in Orphia sich zuspitzen und Jesse Rosenberg seinen Chef bittet, ihn noch so lange im Dienst zu behalten, bis der Fall aufgeklärt ist. Joëlle Dicaire erzählt seine Geschichte parallel auf 2 Zeitebenen. Den Bogen vom Tatjahr in die Gegenwart schlägt Dicaire über ein Theaterfestival, das jedes Jahr in Orphia stattfindet. Der Mord 1994 ereignete sich am Eröffnungsabend. Nun, im Jahr 2014, laufen die Vorbereitungen für die Premiere in einem Monat. Es wird zum einen schnell klar, dass das Verbrechen in Verbindung mit dem Theaterfestival steht. Zum anderen zeigt sich bald, dass Stephanie Mailer mit ihren Vermutungen recht hatte. Denn die junge Frau verschwindet zunächst, bis man kurz darauf ihren Wagen an einem See in der Nähe von Orphia entdeckt und die Suche der Polizei nach der Journalistin ein Ende findet.
Die Taucher sprangen ins Wasser und verschwanden in einer Wolke aus Luftblasen. An den Bug geklammert, beugte ich mich vor, um die Leiche, die von den Froschmännern freigelegt wurde, besser sehen zu können. Als es ihnen schließlich gelang, sie umzudrehen, zuckte ich unwillkürlich zurück. Das vom Wasser aufgedunsene Gesicht, das ich zu sehen bekam, war tatsächlich das von Stephanie Mailer.
Joëlle Dicaire knüpft nach dem Mord an der Journalistin ein weites Netz von Beziehungen, Abhängigkeiten und Zu- und Abneigungen. Ein Netz, das sich weit über Orphia hinaus bis nach New York erstreckt. Dicaire hat 2 große Stärken. Zum einen erfasst er präzise die Atmosphäre der von Verbrechen und Intrigen erschütterten Kleinstadtidylle. Zum anderen, und das dürfte der Grundstein seines großen Erfolgs sein, ist die Kerr ein geschickter Arrangeur, der mehrere Handlungsebenen zugleich am Laufen halten kann, der Fährten legen und verfolgen kann, die sich später als Irrwege erweisen. Seine Geschichte und deren überraschende Auflösung hat die Kerr voll und ganz im Griff. Das gilt bedauerlicherweise nicht für seine Figuren. In einem Interview hat der Autor erzählt, der nun 670 Seiten dicke Roman habe ursprünglich den doppelten Umfang gehabt, weil darin 10 weitere Personen als mögliche Verdächtige angelegt gewesen seien. Seinem Lektor sei gedankt dafür, dass er dieses Vorhaben vereitelt hat. Denn es gibt kaum einen Charakter in diesem Roman, der nicht wie ein eindimensionales Klischee daherkommt. Der Polizist Jesse Rosenberg ist diesbezüglich beinahe noch eine Lichtgestalt. Weitaus misslungener ist da schon die Figur der jungen Polizistin Anna Canner, die nach einer nach 0815-Muster gescheiterten Ehe nach Orphia kommt und sämtliche Stereotypen der ins Charmante gewendeten, einsamen Wolf-Polizistin erfüllt. Auf drastische Weise offensichtlich wird Dickers Hang zum Griff in den Fertigbaukasten aber dann, wenn er in Verbindung mit dem Theaterfestival Figuren aus der Kunst- und Medienwelt auftreten lässt. Der Gipfel ist ein von Narzissmus zerfressener Kritiker, den Dickers gewohnheitsmäßig Sätze aufsagen lässt, die so dämlich sind, dass sie noch nicht einmal für eine bösartige Karikatur taugen.
Vollkommener Unsinn, werte Freundin. Ich habe niemals, ich sage wirklich niemals, einen Kritiker getroffen, der davon träumte zu schreiben. Schreiben ist eine niedere Kunst. Schreiben heißt Worte aneinanderreihen, die am Ende Sätze bilden. Das kann jedes halbwegs dressierte Äffchen.
Dickers Hang zur grobschlächtigen Simplifizierung trübt die Freude an der Lektüre eines Romans, dessen Page-Turner-Qualitäten allerdings unbestreitbar sind.
Christoph Schröder über Joël Dicker, das Verschwinden der Stephanie Mailer, aus dem Französischen übersetzt von Amelie Thoma und Michaela Messner, erschienen im Piper Verlag München, 666 Seiten, 25 Euro. Vor 100 Jahren wurde nicht nur das Bauhaus gegründet, im Jahr 1919 wurde auch das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt. Und so lohnt es sich, den Blick einmal hinter die Kulissen der revolutionären Schule für Kunstgestaltung und Architektur zu werfen. Hier hielten sich, oft im Schatten der Herrenmeister und Direktoren wie Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe, nämlich sehr viele Frauen auf. Diese prägten zwar den Betrieb und die ästhetische Sprache des Bauhauses, sie sind heute aber immer noch weniger bekannt als ihre männlichen Kollegen. In letzter Zeit sind deshalb gleich mehrere Sammelbände erschienen, die Bauhäuslerinnen ins Zentrum rücken. Elisabeth Otto, Professorin für Kunstgeschichte an der State University of New York in Buffalo, und Kommunikationswissenschaftler Philipp Rössler haben gerade einen Sammelband herausgegeben, der sich mit Geschlecht, Sexualität und Körperkultur am Bauhaus beschäftigt. Bauhaus Bodies lautet sein Titel und Antje Stahl stellt ihn vor.
Für den einen oder anderen Architekturhistoriker mag diese Anthologie auf den ersten Blick wie das Frauenmagazin unter den neuen Büchern über das Bauhaus wirken. Auf dem Cover werden zwei sehr schöne Frauen schwarz-weiß und in Nahaufnahme gezeigt. Ihre Gesichter liegen ganz nah beieinander, die eine schließt ihre Augen und hält den Kopf der anderen im Arm. Der Titel steht direkt darunter. Bauhaus Bodies, Gender, Sexuality and Body Culture in Modernism's Legendary Art School. Und gleich im ersten der insgesamt 14 Aufsätze entdeckt man unter der Zwischenüberschrift Work-Life-Balance gewissermaßen Bettgeschichten, die an der Hochschule zwischen 1919 und 1933 gelaufen sein müssen. Patrick Rössler und Anke Blüm halten in ihrem Text jedenfalls fest, dass das Bauhaus, Zitat, modernen und unabhängigen Frauen als Heiratsmarkt gedient haben muss. Und auch wenn man nicht ganz versteht, wie das zusammengeht, modern und unabhängig, und trotzdem auf der Suche nach einem Ehemann, ist man angesichts der Daten doch einigermaßen amüsiert. 106 Bauhausfrauen schlossen den Bund der Ehe und nur 16% von ihnen entschieden sich für einen Partner, der nicht am Bauhaus studierte oder lehrte. Warum sind solche Informationen jenseits ihres Unterhaltungswerts wichtig?
Ein Jahrhundert nach seiner Gründung im Jahr 1919 assoziieren Wissenschaftler und eine designinteressierte Öffentlichkeit das Bauhaus nach wie vor allem mit moderner Architektur, glattem Avantgarde-Design und abstrakten Gemälden von Künstlern wie Wassily Kandinsky, Paul Klee oder Laszlo Moholy-Nagy.
Schreibt Elisabeth Otto in ihrer Einführung und verdeutlicht damit, was sie und Patrick Rössler als Herausgeberinnen nicht interessierte. Die berühmte Herrenrunde, die in Weimar, Dessau und Berlin die Direktorenzimmer und Meisterposten besetzten, oder die Lobhudelei ihrer Bauten, Entwürfe und Objekte. Unter den insgesamt 1276 Personen, die Rössler und Blüm als Studierende klassifizieren, besuchten 462 Frauen das Bauhaus, um deren Arbeit sich lange Zeit bekanntlich kaum jemand scherte. Gunther Stölzel vielleicht ausgenommen, die nach ihrem Studium 1925 Werkmeisterin der Webereiklasse wurde. Ebenso Anni Albers, die den Posten stellvertretend 1928 übernahm und später erfolgreich in den USA als Textilkünstlerin arbeitete. Der Mehrzahl der weiblichen Studierenden allerdings, die das reformpädagogische Projekt in der jungen Weimarer Republik mitprägten, wurde erst seit den 1980er Jahren hinterher recherchiert. Nach der Hochzeit änderten sie ihre Nachnamen, was die biografische Forschung erschwerte, und Historiker bemühten sich zu wenig, Provenienzen zu hinterfragen. Sandra Neugärtner dokumentiert in der vorliegenden Anthologie deshalb, dass der Künstler Laszlo Moholy-Nagy zusammen mit seiner ersten Frau Lucia Mohol, geborene Schulz, die Frauenkommunen Schwarzerden und Loheland besuchte, die nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurden.
Von Mitte Juli bis Mitte September 1922 hielten sich die Mohois in einem Bauernhaus in Weyers auf. Loheland war nur 4 Kilometer entfernt und es steht im Grunde genommen fest, dass sie das Fotogramm und seine mediumspezifischen Qualitäten während ihres Besuchs in Loheland entdeckten.
Dort ergründete Bertha Günther zwischen 1920 und 1922 Fotogramme mit Blumen, Blättern und Gräsern. Und Laszlo Moholy-Nagy notierte sogar, dass sie seine Arbeit beeinflussten. Er hielt aber die fotografischen Experimente und selbst seine Ehefrau später nicht mehr für erwähnenswert, sobald es um die Genese seines eigenen Werkes ging. Wie soll man das nennen? Intelligente Selbstvermarktung? Blasierte Selbstvermessenheit? Ignoranz oder Misogynie? Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Büchern, in denen so manch ein Künstler auf diese Weise demaskiert wird. Ulrike Müller überarbeitete ihr Buch Bauhaus Frauen, Meisterinnen in Kunst, Handwerk und Design, indem sie auf die Werke von 21 Künstlerinnen eingeht. Im Taschenverlag erscheint ebenfalls von Patrick Rössler ein Band, der ganze 87 Porträts beinhaltet. Bauhaus Bodies unterscheidet sich aber ganz wesentlich von solchen Publikationen. Zwar beinhaltet der Band monographische Forschungsbeiträge, der weibliche Körper wird allerdings ebenfalls als ästhetische Figur in den Blick genommen, sodass man auf einen Schlag sowohl etwas über die Frauen als auch über die Bauhausstrategien lernt, die das Label bis heute so erfolgreich machen. Kathleen James Chakraborty etwa widmet sich dem Kleidungsstil, obwohl Modedesign nicht auf dem Lehrplan stand und es inflationär viele Abhandlungen, Romane und Babylon-Berlin-Filme zu der neuen Frau und den Fräuleins der goldenen 20er Jahre gibt. Die Kunsthistorikerin möchte die sogenannten Bauhäuslerinnen aber interessanterweise von diesem Frauenbild abgrenzen.
Die Bauhauskleidung ist ein unerforschter Beweis dafür, dass die Schule sich auf eine Art und Weise sowohl an der zeitgenössischen Mode orientierte, als auch jenseits von ihr positionierte, die dafür sorgte, dass ihr Designansatz letzten Endes als zeitlos gelten sollte.
Bauhäuslerinnen trugen wie die Schauspielerinnen und Sekretärinnen in den Großstädten Kleider mit tiefsitzender Taille und hohem Saum, die so charakteristisch für die Zeit waren. Auch der Garçon-Look mit kurzen Haaren, Hose, Hemd und Schlips war beliebt. Insgesamt sei der Style jedoch subtiler gewesen, Streifenmuster, Wollkleider, Blusen ohne viel shiny Schmuckgedöns. Nach ihrer Ankunft 1922 in Weimar hielt Anni Albers fest, dass sie sehr viel Weiß gesehen habe.
Kein professionelles Weiß oder das Weiß des Sommers. Hier war es das jungfräuliche Weiß.
Inwiefern diese Farbwahl das saubere Image des Bauhauses nachhaltig prägte, darüber ließe sich wohl streiten. Es ist aber kaum von der Hand zu weisen, dass die vermeintlich glatte und zeitlose Ästhetik gegenwärtig den Diskurs bestimmen soll. In Weimar wurde Anfang April ein neuer Museumsbau eröffnet, in dem auch die Bauhaus-Sammlung neu präsentiert wird. Hinweise auf den rassistischen Traum des Meisters Johannes Itten, eine arische Jüngerschaft zu formieren oder gar auf das große Kapitel Diskriminierung von Frauen, gibt es in der neuen Architektur nur leider nicht. Dabei gibt es ja genügend konzeptuelle Rahmen für Ausstellungsprojekte, die mehr wären als monografische Präsentationen oder Designreigen mit Freischwingern. Das zeigt auch die Bauhaus Bodies Anthologie. Jordan Tröller widmet sich den stählernen Clubchairs von Marcel Breuer. Er untersucht, welche Funktion die Figuren hatten, die sie für Werbeanzeigen beleben sollten. Berühmt ist die maskierte Dame auf dem Stuhl B3, die den weiblichen Körper weg von der Mutter Natur in den harten Kosmos des Industriedesigns überführte. Kurze Zeit später wurden Breuers B5-Stühle für ein Bild in den Wald gestellt. Eine junge Frau springt im Ballettanzug darüber, als könnte sie fliegen.
Fotografien wie diese beweisen, wie die neue Frau, abgebildet in Breuers Möbeln, zwei scheinbar völlig unterschiedliche Kräfte der Moderne miteinander versöhnen sollte. Den wiederbelebten Organizismus und den Technorationalismus.
Öffnet man in diesen Tagen eine Meditations-App, in denen Algorithmen uns wieder in den Einklang mit dem Universum bringen sollen, versteht man, welchen Einfluss die ästhetischen Bauhausstrategien bis heute haben. Aber in Bauhaus-Bodies werden nicht nur die vorzeigbaren Körper untersucht, die für Zeitschriften abgelichtet wurden. Als Bauhausfrau möchte Julia Säcklehner eine Servicekraft etablieren, die 1931 am Bauhaus in Dessau gearbeitet haben muss. Irina Bljuwa fotografiert die junge Bedienerin, die unter Umständen das dreckige Geschirr des dritten Herrn Direktors Mies van der Rohe abräumte. Hat er sie überhaupt wahrgenommen?
Sie wurde leicht von unten fotografiert und schaut in die Ferne. Ihr Gesicht ist von Sommersprossen durchzogen, ihre trockenen Lippen sind halb geöffnet und buschige Augenbrauen und dunkle Schatten rahmen ihre tiefsitzenden Augen ein.
Ihre Falten und die sonnengebräunte Haut sollen ebenfalls Hinweise auf ihren sozialen Stand geben. Andererseits würde sie durch die Aufsicht der Kamera so heroisiert, dass sie eher wie eine Ikone für die Emanzipation der Arbeiter fungiere. Selbstverständlich sieht Säcklehner hier den Einfluss der Bauhausästhetik am Werk. Wer nicht nur den Ausschnitt des Bauhauses in blütenweißer Weste kennenlernen möchte, sondern die Randfiguren, die es verkörperten und am Laufen hielten, der sollte diesen Sammelband studieren. Er wurde noch nicht ins Deutsch übersetzt, aber viele der über 120 Abbildungen in diesem Buch sprechen für sich.
Das sagt Antje Stahl über den Sammelband Bauhaus Bodies, Gender, Sexuality and Body Culture in Modernism's Legendary Art School. Herausgegeben von Elisabeth Otto und Patrick Rössler liegt der Band ausschließlich in englischer Sprache vor bei Bloomsbury London, 392 Seiten, 23,99 €. Über die Feierlichkeiten rund um das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum hier in Deutschland und auf der ganzen Welt, von Tel Aviv bis Sao Paulo, haben wir im Deutschlandfunk bereits in unterschiedlichen Formaten berichtet. Eine Zusammenstellung aller Beiträge zum Nachhören und Nachlesen finden Sie wie immer im Internet oder in der DLF-Audiothek. Zum Abschluss bleibt noch zu vermelden, dass der schwedische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Sven Lindqvist gestorben ist. 1932 in Stockholm geboren, erhielt Lindqvist für seine Bücher und Essays namhafte Preise, vornehmlich in Schweden. 1979 wurde dem Autor außerdem die Ehrendoktorwürde der Universität Uppsala verliehen. Dort war er seit 1990 als Honorarprofessor tätig. Auch in deutscher Übersetzung erschienen Lindqvists Bücher, die stets auf Reiseerfahrungen fußten, denn Reisen unternahm der Autor zahlreiche, etwa durch Afrika, Asien und Lateinamerika, und zwar war er dort stets mit ethnografischem und historischem Interesse unterwegs. So erschien 1999 Lindqvists Reisebericht »Durch das Herz der Finsternis«, ein Afrika-Reisender auf den Spuren des europäischen Völkermords, und hier schreibt der Autor: Heute so aktuell wie damals, nicht an Wissen mangelt es uns. Was fehlt, ist der Mut, begreifen zu wollen, was wir wissen und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Lindqvist starb heute im Alter von 87 Jahren. Nach den Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell und am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich Miriam C.